Liebe Gemeinde, im Rahmen unserer Reihe durch den ersten Petrusbrief haben wir letzte Woche die ersten Verse von 1. Petrus 3 uns angeschaut, wo es um die geistliche Frau geht. Wie soll eine geistliche Frau sein vor Gott? Was ist Gottes Plan? Was ist auch Gottes Anspruch? Und wir haben gesehen, das ist einerseits eine hohe Messlatte. Und wir haben aber auch gesehen, dass Gott es erwirkt, wo wir bereit sind, loszulaufen. Wir haben gesehen, dass das Zeugnis der gläubigen Frau wirksam ist, wo sie den Weg folgt, den Gott vorgesehen hat. Und wir sehen andersrum, dass die geistliche Frau eben nicht das graue Mäuschen am Herd ist, die sich nur um einen kleinen Haushalt kümmert, in ganz großen Anführungszeichen, sondern dass sie Familienmanagerin ist, auf vielen Ebenen gleichzeitig Unternehmerin sein soll, vieles im Blick haben soll. Wir haben gesehen, dass das Bild der geistlichen Frau nicht einfach eine Kopie einer kulturellen Vorstellung aus den 50er Jahren ist, sondern dass die geistliche Frau viel breiter aufgestellt ist, viel Verantwortung trägt, viel machen darf und soll. Und zugleich haben wir auch gesehen, was macht eine geistliche Frau schön. Nämlich etwas, was nicht mit dem Alter abblättert wie Lack, sondern etwas, was immer mehr zunimmt, nämlich das Geistliche, der Inhalt statt der Verpackung. Und der wird immer schöner mit der geistlichen Reife, mit der Heiligung. Und dann haben wir gesehen, eine echte geistliche Frau nimmt immer mehr zu an Schönheit, ganz ohne Spachtel, ganz ohne Neulackierung, sondern dadurch, dass Gott sie wachsen lässt und damit immer schöner macht, wie Gott das selber beschreibt. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir diesen Sonntag einen Exkurs, verlassen den ersten Petrusbrief und schauen uns den geistlichen Mann an. Und zum geistlichen Mann gibt es nicht einen so gebündelten Abschnitt in der Bibel, wo wir einfach sagen können, jetzt schauen wir uns diesen Abschnitt an, da ist in 5 Versen alles drin, was den geistlichen Mann ausmacht. Wir schauen uns heute am Leben des Salomo an, wie soll der geistliche Mann sein und auch wie soll er nicht sein, beziehungsweise wo sind die Gefahren, die er dringend im Blick haben muss. Und nein, es ist natürlich nicht völlig erschöpfend, so wie auch die Predigt vom letzten Sonntag nicht alles sagt über die geistliche Frau, was es zu sagen gibt, aber doch einige sehr wichtige Punkte deutlich macht. Und so wollen wir jetzt, und das seht ihr auch auf dem Gottesdienstzettel, wir werden nicht alles, was hier steht, alle Verse, Vers für Vers auslegen, sondern in den großen Linien sehen, was wir als Männer hieraus lernen sollen und auch dringend müssen. Die Rolle des Mannes ist die am stärksten angefochtene tatsächlich. Warum? Ganz einfach, weil der Mann das Haupt, also der Kopf sein soll in der Ehe und in der Familie und in bestimmtem Maß eben auch in der Gemeinde und dadurch die Feinde Gottes besonders es schon sehr früh auf den Mann angesehen haben, nämlich seine Rolle zu diskreditieren, durcheinander zu bringen, anzugreifen, zu untergraben, zu dekonstruieren. Das können wir auch lange weitermachen. Schon vor 100 Jahren sind Schriften der Neuen Linken erschienen, die den Familienvater, das Familienhaupt als Diktator und Wegbereiter des Faschismus titulieren. Und das machen sie eben nicht ohne Grund. Nicht, weil sie Recht haben, sondern weil sie natürlich aus ihrer Sicht richtig verstanden haben, wenn wir dieses Kernelement von Gesellschaft und auch Gesellschaft im biblischen Sinne uns das packen, wenn wir uns den Kopf der Familie und der Ehe packen, dann haben wir im besten Fall mit dem Rest ein leichtes Spiel. Und so gilt auch heute sogenannte klassische Männlichkeit als toxisch. Das erzählen uns sogar die Rasierpastenhersteller in höchst fragwürdigen Fernsehspots. Und die amerikanische Psychologenvereinigung beschreibt eben auch diese klassische, sogenannte klassische Männlichkeit, also auch im biblischen Sinne männlich sein, als giftig und gefährlich für die Gesundheit. Männer sollen heute eher antibiblisch sein in ihrer Ausrichtung. Natürlich, was das geistliche Denken grundsätzlich betrifft, aber auch gerade was ihre Rolle betrifft. Männer sollen weibliche Attribute vertreten und ausleben, weiblich sein, optisch, aber auch vor allem innen drinne, in ihrem Verhalten, in ihrem Wesen. Und so werden große Bemühungen unternommen, die Jungs vor allem zu verweiblichen, damit das für die nächste Generation Männer schon von Anfang an sichergestellt ist. Und deshalb ist es uns immer wieder auch so ein großes Anliegen, eben diese Männer von morgen zu prägen. Und wir sehen das in der ganz praktischen Erfahrung, wo die Männer als Jungs gut geprägt sind, da prägt das sogar die Mädchen mit, die sich dann im rechten Alter für die jungen Männer interessieren. Und wenn diese gut aufgestellt sind, wenn diese wissen, was wirklich wichtig ist im Leben, was Priorität haben sollte, dann prägt das schon die jungen Frauen mit. Und trotzdem haben wir natürlich auch eine Mädchen-Jungschar und bemühen uns auch um die Frauen von morgen. Aber bei den Jungs haben wir gleich eine Doppelausrichtung damit. Und so heißt es ja auch im Buch der Sprüche, dass ja auch der besagte Salomo zu großen Teilen geschrieben hat, Sprüche 22, Vers 6, gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Also prägt die Jungs von heute, dann prägt ihr auch die Männer von morgen. Denn wir Männer, das schon mal vorweggenommen, bevor wir jetzt in die Texte einsteigen, wir Männer sind doch sehr bestimmt von Gewohnheiten. Und das kann zum Guten wie zum Schlechten sein. Das haben wir gestern auch in unserer Seelsorgeschulung uns mit angeschaut. So lasst uns nun schauen, was wir von eben dem Leben dieses Salomo, das, was uns überliefert ist, was wir davon lernen können. Denn er war ein besonderer Mann, dem Gott viel Verantwortung gegeben hat, den Gott sehr gesegnet hat, der selber auch ein großer Segen war, aber auch zum Unsegen, wenn wir das so sagen wollen, geworden ist. Und das ist so schön, dass auch das Bild des Salomo, so wie all die biblischen Bilder, das ist realistisch. Es ist nicht irgendwie ein Ideal, irgendein Heldenepos. Nein, Salomo war ein ganz echter Mensch, ein ganz echter Mann mit besonderen Gaben, mit besonderen Herausforderungen, aber trotzdem so realistisch, dass er auch folgenreiche Fehler begangen hat. Und so können wir im Guten wie im Schlechten von ihm lernen. Wir wollen uns jetzt unseren ersten Abschnitt anschauen, den wir auch im Gottesdienstzettel haben. 1. Könige 2, die Verse 2 bis 4. Ich lese wie abgedruckt. Als nun die Zeit kam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach, ich gehe hin den Weg aller Welt. So sei nun stark und sei ein Mann und befolge die Anordnung des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst, seine Satzung, seine Gebote, seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie es im Gesetz des Moses geschrieben steht, damit du gelingen hast in allem, was du tust und wohin du dich wendest, damit der Herr sein Wort bestätigt, das er über mich geredet hat, indem er sagte, wenn deine Söhne auf ihre Wege achten, dass sie in Wahrheit vor mir wandeln, mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele, so soll es dir niemals, sprach er, an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Herr Jesus, und bitte schließ uns jetzt diese Texte auf und bitte hilf uns, dass wir als Männer lernen können, wie wir als geistliche Männer sein sollen, an eben diesem Lebensbild, was du uns aufgezeichnet hast in deinem Wort, von dem Salomo. Amen. Die Staffelübergabe. Israel hatte zuerst einen bösen, schlechten König mit Saul. Ein König, der Gott nicht treu geblieben ist. Wo es am Gehorsam mangelte. Der affektiv war, der zornig war. Der einen Musiktherapeuten brauchte. Der nebenbei dann auch der nächste König wurde. Und dann kam David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Ja. Und zugleich auch ein Mann, der klug gehandelt hat und der schlimme Fehler getan hat. Der Ehebruch und über eine Ecke letztlich einen Mord, zumindest eine Aussendung ins Verderben bewirkt hat, der massive Familienprobleme hatte, der nicht perfekt war, aber trotzdem der Mann nach dem Herzen Gottes war und ein Vorbildkönig, der Maßstab war für die späteren Könige, der König Israels war. Und als nun seine Zeit hier auf Erden abgelaufen war, bereitete er seinen Sohn, seinen Thronfolger, den Salomo vor. Und was sagt er ihm? Er sagt, ich gehe hin, den Weg aller Welt. Also meine Zeit ist hier bald abgelaufen. Und was ist jetzt wichtig? Was gibt ihm jetzt mit? Ja, der Salomo war schon ein Mann. Aber jetzt wurde er in sein Amt eingesetzt, in seine riesengroße Aufgabe vor Gott und vor Menschen. Und was gibt ihm sein Vater, der erste richtig gute König, mit auf den Weg? Er sagt, so sei nun stark und sei ein Mann. Und das ist auch unser erster Punkt. Der geistliche Mann ist stark und männlich. Jetzt können wir sagen, ja, das erklärt sich von alleine. Gehen wir zu Punkt 2 weiter. Nein, das machen wir jetzt nicht. Einen Moment müssen wir hier verweilen. Wie geht das? Das sagt Vers 3. Und befolge die Anordnung des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst, seine Satzung, seine Gebote, sein Recht und seine Zeugnisse hältst, wie es im Gesetz des Moses geschrieben steht. Wozu? Damit du gelingen hast in allem, was du tust und wohin du dich wendest. Also wie ist ein Mann wirklich stark und männlich? Praktisch sieht das so aus. Sei Gott gehorsam. Das ist nichts, was automatisch läuft. Das ist kein Programm, was wir ablaufen lassen können. Das bedeutet Anstrengung, ja? Das bedeutet Herausforderung. Dazu brauchen wir permanent Kurskorrektur. Wir stehen dabei immer wieder an Punkten, wo wir sagen, Herr, ja, diesen Satz aus 1. Könige 2, 3 habe ich verstanden und ich weiß auch, was das bedeutet. Aber wie soll ich das in dieser konkreten Aufgabe bitte tun? Oder an dieser riesen Baustelle in meinem Leben, in meinem Charakter, in meinem Wesen, in meinem Herzen. Sei Gott gehorsam. Nimm sein Wort ernst. Vertraue ihm am allermeisten und handel danach. Und David macht seinem Sohn klar, die Folge dessen ist, dass dein Weg gesegnet ist. Dass Gott den Weg, den er für dich vorbereitet hat, geschehen lassen wird. Das, was er will, das wird er auch schenken. Halt du dich an ihn. Schau du auf ihn. Das meint dieser Gehorsam. Auf das, was er sagt, was er von sich offenbart, wo er klar sagt, tu das oder lass das. Richte dich danach aus oder halt dich davon fern. Damit bleibst du an ihm dran. Und dann schenkt er dir auch in der Einzelsituation Antwort, Lösung, Hilfe, Durchtragen. So sei nun stark und sei ein Mann. Dieser Satz klingt heutzutage fast wie eine Karikatur, wo Stärke und Männlichkeit so verachtet ist. Wir müssen uns anschauen, was bedeuten diese Begriffe? Sei ein Mann, da steht wortwörtlich, sei ein Mann. Da gibt es nicht viel zu erklären. Aber was heißt stark an dieser Stelle? Das ist der gleiche Begriff, der auch in Josua 1, Vers 9 genannt wird. Lass uns da mal ganz kurz rüberblättern. Josua 1, Vers 9, dieser ganz berühmte Vers, die Zurüstung des Josuas für seinen Hirtendienst, für seinen Anführerauftrag, seinen Leitungsauftrag gegenüber Israel vor Gott. Da sagt Gott, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Was hat ihm Gott zuvor gesagt? Wie ist er stark und mutig? Indem er nach dem ganzen Gesetz handelt und weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, Vers 7. Indem er Gottes Wort nicht von seinem Mund weichen lässt, sondern Tag und Nacht darin forscht. Diese Verbundenheit in Gottes Wahrheit. So geht stark und mutig, um mit großer Verantwortung umzugehen. Und Liebe Brüder, wir Männer sind in große Verantwortung gestellt, auch wenn wir nicht alle Könige Israels sind. Das ist ja auch ganz gut so. Aber trotzdem stellt Gott jeden Mann in Verantwortung. Und jetzt fragen wir nochmal, wie ist das gemeint, dies stark? Ja, stark in seinem Wort, stark im Vertrauen zu ihm. Und was heißt dieser Begriff, der hier steht? Er kann nämlich mannigfaltig übersetzt werden. Und das hilft uns, diesen Begriff etwas besser zu greifen. Übersetzung ist ja immer ein Versuch, möglichst nah ranzukommen. Und zum Glück steht in der Bibel nicht die 30 Begriffe, die man einsetzen könnte. In einer Kurzbetrachtung hören wir einmal kurz zu. Was heißt die stark noch? Die stark kann bedeuten überwältigen. Also nicht überwältigend, sondern überwältigen. Im Verb. Drängen, führen, nehmen. Das heißt stark sein in diesem Sinne. Ergreifen, befestigen. Beistehen. Bemächtigen oder erneuern, mutig sein, aber auch mächtig sein, also mit Macht wirken, nötigen, siegen, umfassen oder überwinden. Das ist mit stark gemeint und das umschreibt eben auch diesen Mann. Das umschreibt das, was David seinem Sohn mit auf den Weg gibt. Ein Begriff, der einen großen Bedeutungsrahmen hat. Der geradezu lautmalerisch ist. Nochmal, befestigen, überwältigen, drängen, führen, nehmen. Aktiv vorangehen, aufpassen, erobern, erneuern, mutig sein, mächtig. Also mächtig im Sinne von mächtig wirken. Nötigen, stark machen, überwinden. Das bedeutet das. Und das ist das, was für den geistlichen Mann auch gilt. Das ist das Gegenteil von Passivität. Das Gegenteil von Rückzug. Das Gegenteil von Zuschauer bleiben. Das Gegenteil von Schatz, mach du Mann. Das war ja das Adam-Programm, wir erinnern uns. Ja, mach du Mann, entscheid du Mann. Ja, gib mir auch mal eine Frucht. Ja, ja, ja. Und das hier ist genau das Gegenteil. Vorangehen, aufbauen. Erkennen, was nötig ist. Nicht den bequemsten Weg gehen, sondern den besten Weg gehen. Das ist hiermit gemeint. Das ist das, was David seinem Sohn für seine Regierungszeit mitgibt. Und immer auf dem Boden dessen, was danach kommt. Immer auf dem Boden dessen, was Gott dem Josua in diesem gleichen Kontext mitgibt. Du, der jetzt so viel Verantwortung bekommt als Mann, auch für viele andere Menschen. Und liebe Brüder, es geht nicht darum, ob es Tausende sind, für die wir Verantwortung tragen. Wir dürfen dankbar sein, wenn es nicht Tausende sind. Ich weiß gar nicht, wie man da schlafen kann. Wenn wir Verantwortung haben für unseren Arbeitsbereich in der Gemeinde, für unseren Dienst in der Gemeinde, wenn wir die Verantwortung tragen für unsere Frau, für unsere Kinder, für die missionarischen Kontakte, die uns anvertraut sind von Gott, dann wird uns das schon berechtigt unruhig machen, wenn wir diese Verantwortung ernst nehmen. Und dann ist uns gesagt, sei stark und sei ein Mann. Geh voran und schaffe und baue auf. Und wie? Indem du Gott vertraust, indem du auf sein Wort baust, indem du dich daran orientierst und prüfen lässt, immer wieder. Und das braucht eben diese Stärke, diese Aktivität. Indem du Konsequenzen ziehst aus dem, was in Gottes Wort steht. Indem du dadurch unbequem bist an mancher Stelle und unangepasst. Sei stark und sei ein Mann. In 1. Korinther 16, Vers 13 kennen wir diesen anderen Vers. Wacht, steht fest im Glauben. Seid mannhaft, seid stark. Das ist die gleiche Stoßrichtung. Genau die gleiche Stoßrichtung. Wacht, also passt auf, habt die Dinge im Blick. Seid kritische Geister. Prüft die Sachen. Und andererseits, steht fest im Glauben. Steht mit beiden Beinen in dieser Hoffnung, in Gottes Wort, fest verankert. Und dann seid mannhaft, so wie es einem Mann gebührt. Und diesem sind wieder, seid stark. Seid stark in Gott, seid stark in der Verantwortung, die er euch anvertraut. Der geistliche Mann ist stark und männlich. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Der geistliche Mann strebt nach echter Weisheit. Und das finden wir in 1. Könige 3, Verse 2 bis 15. Wo der Herr Salomo bei Nacht im Traum erscheint, Vers 5, und ihm sagt, und das ist wirklich ein Unikum hier, Gott fragt, was willst du haben? Wir wissen, Gott ist nicht so etwas wie eine Wünschefee. Auch wenn manchmal er in der Christenheit so behandelt wird. Aber das ist er definitiv nicht. Gott entscheidet souverän. Gott, dürfen wir all unsere Wünsche bringen? Aber nochmal, er ist nicht unser Wunschautomat. Zum Glück entscheidet er weiser als wir und selektiert. Wir kriegen nicht das, was wir immer wollen, weil das oft sehr töricht ist und kurzfristig. Aber hier ganz besondere Situation, wo Gott dem Salomo sagt, jetzt zum Beginn seines Dienstes, was willst du haben? Was wäre dein Wunsch? Ganz außergewöhnlich. Und was antwortet der Salomo? Du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Weil du nun, o Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzuziehen weiß. Und hier sehen wir den Realismus des Salomos. Er schätzt sich richtig ein. Er macht sich nicht groß. Er versucht sich nicht vor Gott aufzuplustern, sondern er macht sich klein. Darum, und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, was du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor der Menge niemand zählen noch berechnen kann. So, und jetzt kommt sein Wunsch. So, gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses, dein großes Volk richten? Und das gefällt Gott. Dieser Wunsch gefällt Gott. Und Gott hat übrigens auch nicht gesagt, dass er jeden Wunsch erfüllt hätte an dieser Stelle, aber er fragt ihn. Und Salomo sagt einen wirklich klugen Wunsch. Ich möchte Weisheit, ich möchte weise werden. Ein verständiges Herz, was unterscheiden kann. Warum? Weil ich diese große Aufgabe habe, weil ich diese große Verantwortung habe. Da habe ich es dringend nötig und weil es mir einfach fehlt an dieser Weisheit noch, weil ich noch jung bin. Der geistliche Mann strebt nach echter Weisheit. Der Salomo hat verstanden, dass das Wichtigste ist für diesen Dienst. Dass er nicht einfach viel Informationen sammelt, so wie es heute angestrebt wird und wie leider auch unser Bildungssystem weitestgehend aufgebaut ist, nämlich Sammlung von viel Wissen, also so der Google-Modus. Ne, 25.000 Treffer zu diesem Suchbegriff in meiner persönlichen Datenbank, aber null Weisheit leider vorhanden. Google ist nicht weise. Und so ist das einfache Erlernen von irgendwelchen Daten noch lange keine Weisheit. Ich kann alle Schulbücher auswendig kennen und bin kein bisschen weise. Wie geht das? Wir müssen erstmal verstehen, was Weisheit ist. Natürlich also mehr als viele Informationen. Nämlich, dass ich die Informationen, die ich habe, egal wie groß oder klein dieser Berg an Informationen ist, den ich habe, dass ich den in die richtige Beziehung zueinander setzen kann. Ja, das ist für jeden Christen sehr wichtig, aber ganz besonders für uns als Männer, weil wir Verantwortungsträger sind, so wie auch ein Salomo. Und die Informationen, die wir haben, die biblischen Informationen, die wir haben, das, was von außen auf uns zudrängt an Informationen, was wir biblisch einordnen müssen, das müssen wir halt sortieren. Wir müssen unterscheiden, was taugt etwas und was ist vergiftet. Was ist relevant und was ist Nonsens, was ist nur Quatsch. Was ist Informationsmüll. in den Papierkorb verschieben. Das bedeutet Weisheit, das zu verknüpfen miteinander. Nicht einfach nur Informationslager zu haben in unserem Kopf, sondern sie in unserem Herzen in Beziehung zu setzen. Neue Schlüsse rauszuziehen, Erkenntnis zu gewinnen. Das meint Weisheit. Was ist die Quelle von Weisheit? Das haben wir in den Sprüchen eben gelesen. Sprüche 2, Vers 6, eben aus der Lesung. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Die zentrale Weisheit, die wir wirklich brauchen, die uns auch hilft, mit außerbiblischen Informationen umzugehen, die bekommen wir wiederum aus der Bibel, aus Gottes Wort. Von Gott selbst kommt echte Weisheit. Und deshalb wendet sich der Salomo auch genau an den Richtigen, an den wir uns auch wenden müssen. Sagen, Herr, gib mir mehr Weisheit. Bitte. Mach mich weiser. Dass ich mit dem, was ich schon weiß und was ich noch wissen darf, so umgehe, dass es dich erfreut. Dass ich zum Segen bin für andere. Dass ich dir zur Ehre diene. Darum geht es in der Weisheit. Weisheit ist nicht einmal ein Attribut, was ich mir anstecken kann wie ein Orden. Sag, guck mal, wie weise ich bin. Das spricht schon mal dafür, dass ich nicht besonders weise bin, wenn ich so damit umgehe. Das spricht dann eher für Scheinweisheit. Weisheit brauche ich, um Rettung zu bekommen, zu erlangen. Und Weisheit, nochmal, ist hier nicht irgendwie intellektuelle Kompetenz. Es geht nicht darum, welchen Schulabschluss ich habe oder ob ich studiert habe oder irgendwie sowas. Ob ich Kesselflicker bin oder Professor Doktor von und zu. Das ist dabei nicht entscheidend. Sprüche 2, Vers 10. Das ist die Fortsetzung von unserer Lesung. Da heißt es, wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Kenntnis deiner Seele gefällt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten, um dich zu erretten von dem Weg des Bösen, von dem Menschen, der Verkehrtes spricht. Die Weisheit führt dazu, wenn du sie wirklich annimmst, dass du unterscheiden kannst, dass du Gut und Böses, hat Salomo ja auch erbeten hier, erkennen kannst und dann danach handeln kannst. Und das ist das, was du brauchst, um errettet zu werden. Erkenntnis von Sünde. Erkenntnis, was schlecht ist vor Gott. Wir haben das in der Seelsorgeschulung erwähnt. Wenn wir den Menschen das Evangelium erklären, dann müssen wir ihnen erst einmal das Gesetz erklären. Müssen wir ihnen erst einmal erklären, was ist Gottes Maßstab? Und erkenne Gottes Maßstab als Spiegel für dein eigenes Leben. Und dann sind wir alle gleich. Dann müssen wir alle erkennen, das schaffe ich nicht. Gott hat so eine hohe Messlatte, das schaffe ich nicht. Und ich probiere es. Und ich versuche es. Und ich streng mich an und stelle fest, ich schaffe es nicht. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, den ich brauche, um zu sagen, ja, bitte, hilf mir. Hilf mir. Ich weiß, du veränderst nicht deinen Maßstab, aber ich weiß auch, ich kann das nicht. Und ich weiß, ich brauche doch Frieden mit dir. Und durch meine super Leistung kriege ich es nicht hin. Weisheit ist notwendig. Vers 13. Von denen, welche die geraden Pfade verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln, die sich freuen, Böses zu tun und frohlocken über boshafte Verkehrtheit, deren Pfade krumm sind und die auf Abwege geraten, damit auch du errettet wirst von der Verführerin, von der fremden Frau, die glatte Worte gibt, von den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und im Bund ihres Gottes vergisst. Denn ihr Haus führt hinab zum Tod und ihre Bahn zu den Erschlafften. Alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder zurück. Sie erreichen die Pfade des Lebens nicht mehr. Darum wandle du auf dem Weg der Guten und befahre die Pfade der Gerechten. Gottes Wort gibt dir Wegweisung, es macht dich weise zur Errettung. Und das ist auch das, was wir im Neuen Testament erfahren, was wir in Epheser 1 lesen können. Gottes Wort macht uns weise zur Errettung, was wir in 2. Timotheus 3 lesen können. Gottes Wort macht weise zur Errettung. Nochmal, Wir werden nicht durch unsere intellektuelle Leistung errettet. Aber wir brauchen diese Weisheit, die nur Gott schenkt. Und zugleich ist diese Weisheit nicht einfach eine weltliche Weisheit, sondern es ist eine außerirdische Weisheit. Was wir in 1. Korinther 1,18 lesen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen. Und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Also Gott macht hier eine klare Abtrennung. Es geht nicht um aller Welts Weisheit. Es geht um seine Weisheit. Da macht er den Weg ganz eng. Und er fragt, wo ist der Weise, wo ist der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Also es gefällt Gott, sowas Einfaches wie Predigt, wie Verkündigung von seinem Wort zu gebrauchen, dass Menschen, die festgestellt haben, alles abmühen hilft mir letztlich nicht, um vor Gott irgendetwas zu sein, das funktioniert einfach nicht. Die erkennen, durch diese einfache Verkündigung, durch gesprochene Worte, die immer unperfekt sind, dadurch möchte Gott, dass Menschen zum Glauben kommen können. Und erkennen, wie kriege ich diesen Frieden nun doch mit Gott, nämlich ohne meine Leistung, geschenkt, aus Gnade. Obwohl und trotzdem und aber, sagt Gott, hier, ich gebe es dir. Wenn du das erkennst, wenn du das wirklich möchtest, bekommst du es. Und zwar durch das, was die Welt so lächerlich findet. Nicht durch die große Show, nicht durch ein Riesenevent, nicht durch irgendetwas Spektakuläres, sondern durch nur so gesprochene Worte aus der Bibel, die ja auch so alt ist und aus einer anderen Zeit kommt. Gott sagt, das gefällt ihm. Diese Welt, die sich für so weise hält, die sich so wichtig macht, wo die Menschen so drauf programmiert sind, was sie doch für tolle Typen und Tanten sind. Und es gefällt mir, dieses einfache Wort zu gebrauchen. Das ist Gottes Weisheit. Die sieht klein aus, aber ist so mächtig, dass sie Menschen, die im geistlichen Sinne tot sind, lebendig machen kann. Und das brauchen wir Männer. Und das sehen wir jetzt auch in unserem dritten Punkt, der eng damit verknüpft ist. Und ich habe trotzdem gesagt, wir müssen das nochmal unterscheiden. Der geistliche Mann versucht, das große Ganze im Blick zu haben. Das ist Punkt 3. Der geistliche Mann versucht, das große Ganze im Blick zu haben. Ja, wir brauchen diese Weisheit für unser eigenes Leben. Wir brauchen diese Weisheit für unsere Ehen, für unsere Kinder, für unsere Gemeinden, für alle Herausforderungen in unserem Leben. Und diese Weisheit soll beständig wachsen. Aber was erfahren wir noch von dem König Salomo? 1. Könige 5 auf unserem Gottesdienstzettel. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr viel Verstand und Weite des Herzens, wie der Sand, der am Meeresufer liegt. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit der Ägypter. Ja, er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan, der Esraiter und Heman und Galkol und Darda, die Söhne Machols. Und er wurde berühmt unter allen Völkern ringsum. Wir erfahren dann auch später, dass Herrscher von fern und nah zu ihm kamen, um nach seiner Weisheit zu fragen, um davon zu profitieren. Diese Weisheit, die Gott geschenkt hat. Das ist eine Situation, wo die Welt um ihn herum diese Weisheit geschätzt und erkannt hat. Und er redete 3000 Sprüche und die Zahl seiner Lieder war 1005. Also auch sehr produktiv mit dieser Weisheit umgegangen. Er redete auch von den Bäumen, von den Zedern auf dem Libanon bis zum Isop, der aus der Mauer wächst. Auch redete er vom Vieh, von den Vögeln, vom Gewürm und von den Fischen. Und sie kamen aus allen Völkern, um Salomos Weisheit zu hören, von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Wir sehen, dieser Salomo, dieser in diesem Punkt wirklich vorbildliche Mann, Klammer auf, wir müssen nicht alle Lieder dichten deswegen, aber dieser trotzdem vorbildliche Mann ist das Gegenteil von einem Fachidioten. Ja, wir haben heute eine große Tendenz im Schulwesen und auch im universitären Wesen durch das ganze Bologna-System der Züchtung von Fachidioten. Das sagt nichts über die Menschen aus, die da hineingestellt sind. Nein, es sagt etwas über dieses System aus, was ein ganz, ganz stumpfes Schulsystem ist und nicht mehr ein freies Studium, wo ein Horizont entwickelt werden soll. Und dieser Horizont, das ist das, was den Salomo mit ausgemacht hat. Und ich gesagt, naja, ich bin König, also ich lerne halt so Königszeug. Ne? Ich muss so Königszeugbücher lesen. Und ich muss so andere Könige im Ruhestand oder so, mit denen muss ich mal reden. Aber der ganze andere Krams, Landwirtschaft, ich bin doch kein Bauer. Und hier Natur, ich bin doch kein Ökofreak. Und nein, er hat gesagt, all das, was Gott um mich herum stellt, diese ganze Schöpfung, die Menschen, die er um mich herum stellt, das sind alles Dinge, an denen ich lernen sollte, was Teil meines Horizonts werden soll. Nicht alles soll ich gutheißen, was ich sehe um mich herum. Das hat er auch nicht getan. Aber er war wissbegierig, neugierig. Er hat danach gedrängt, nicht nur ja, so in seinem beruflichen Umfeld sich so ein bisschen zu informieren und vielleicht noch 1,5 Hobbys mitzunehmen. Universalgenie ist etwas sehr hochgehangen. Aber es ging bei ihm in diese Richtung. Und in dem ist er ein Vorbild. Und wir finden das an manchen anderen Stellen, wo wir solche positiven Vorbilder haben, wie in 1. Chronik 12, 33, dieser Vers, den wir auch immer wieder anführen, von den Söhnen Isaschars. Da geht es nämlich um Davids Krönung. Die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollten. Also die Zeichen der Zeit bewerten konnten und sagen können, das ist jetzt wichtig, das ist jetzt zu tun. Und alle ihre Brüder folgten ihrem Wort, heißt es dort. Wie konnten sie das tun? Auch sie wollten keine Fachidioten sein und haben danach gestrebt, Gesamtzusammenhänge zu erfassen. Ihr Lieben, das ist heutzutage geradezu revolutionär, wenn wir uns nicht einfach nur mit irgendwelchen Spezialthemen befassen. Und das brauchen wir gerade als Christen, um auch die Entwicklung in den Gemeinden, in den Werken richtig einzuordnen, um die politische, gesellschaftliche Entwicklung richtig in geistliche Zusammenhänge zu setzen. Es klingt so gut geistlich, wenn wir sagen, ich lese nur die Bibel. Ja, das solltest du auf jeden Fall tun, die Bibel lesen. Und die solltest du auch am meisten lesen, unbedingt. Aber wenn du nicht versuchst zu verstehen, was um dich herum passiert, wie kannst du dann Salz und Licht sein in dieser Welt? Wie kannst du weise Entscheidungen für deine Frau, für deine Kinder treffen, in deiner Gemeinde mitwirken, mit Verantwortung tragen, wenn du nicht verstehst, was hier passiert? Wenn du nicht verstehst, wie stumpf die Forderungen sind der neuen großen Protestbewegungen. Wenn du nicht einordnen kannst, wie Kinder und Jugendliche dort instrumentalisiert werden. Und wie die scheinbar so guten Kritikpunkte überhaupt gar keine Antwort mitbringen. Es gar keine Ideen gibt. Wenn du nicht verstehst, was eine Verbotskultur ist. Wenn du nicht verstehst, woran man einen sich langsam entwickelnden totalitären Staat erkennt. Dann weißt du nicht, wann du deine Lieben zu schützen hast oder vielleicht sogar an einen anderen Ort zu gehen hast. Wir als Verantwortungsträger, wir müssen uns breit aufstellen. Wir sollten nicht von allem Ahnung haben, das können wir nicht. Wir können nicht in allem Experten sein, das können wir nicht. Aber wir müssen über den Tellerrand hinausgucken. Es ist so wichtig. Sonst können wir unseren Aufgaben überhaupt nicht nachkommen als Männer. Als Christen haben wir als einzige Menschen einen Standpunkt außerhalb der Welt, nämlich mit Gottes Wort. Sonst sind wir immer im Weltgeschehen drin, mitten im Strudel, im Trubel drinne. Es ist schwer, die Dinge richtig zu betrachten. Aber durch Gottes Wort können wir außerhalb der Welt stehen für einen Moment, auf sicherem Grund, und können die Dinge von außen betrachten und haben eine klare Orientierung, um einzuordnen, was hier los ist. Sind das wirklich so erfreuliche Entwicklungen, wie die Hurra-Schreier in den Medien uns deutlich machen? Oder vielleicht auch die Vorturner in der christlichen Landschaft. Oder ist das höchst bedenklich und gefährlich? Und wir sollten ihm widersprechen und uns widerlegen. Ihr Brüder, das können wir nicht delegieren. Wir können nicht sagen, das machen die anderen Brüder. Du musst das tun. Du musst das tun. Du musst dazu fähig werden. Und Gott schenkt dir das. Und Gott stellt dich in eine Zeit, wo es so einfach ist, diese Informationen zu bekommen. Wo es aber so wichtig ist, dass wir halt die Weisheit haben, um mit ihnen etwas anfangen zu können. Was sind Männer klassisch gewesen? Wir müssen immer sagen, wir leben ja in dieser Spezialzeit. 6000 Jahre Menschheitsgeschichte wenigstens hatten viel Ähnlichkeit. Deshalb waren ja auch zum Beispiel die Gleichnisse und Bilder der Bibel für die Menschen verständlich, noch bis vor wenigen Jahren. Und heute müssen wir sie viel erklären, weil wir mit vielen normalen Dingen des Lebens nichts mehr zu tun haben. Aber was waren Männer meistens gleichzeitig? Ich möchte einige Dinge erwähnen, so wie wir es bei der Frau auch betrachtet haben. Männer in einem Leben, wie es in den letzten 6000 Jahren normal war für die meisten, waren gleichzeitig Bauern oder Gärtner oder beides. Ein Stück Handwerker, mehr oder weniger. Meteorologen, Ehe- und Familienleiter, Tierpfleger, Pädagogen, die ersten Hausärzte, Tierärzte, Pflanzenkundige, Theologen und Priester, Sicherheitsfachkräfte, Ausbilder, Forstarbeiter, Händler, wir können noch ein Stückchen weitermachen. Wieder das Gegenteil von Fachidioten. Als geistlicher Mann in einem Leben, wie es die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte üblich war, musste seine Familie praktisch versorgen. Und das normalerweise nicht mit Lohnarbeit, sondern als Unternehmer, oft auch auf mehreren Ebenen. Er musste verschiedene Tätigkeiten erlernt haben, oft vom eigenen Vater, und es an die eigenen Kinder, an die eigenen Söhne weitergeben. Er musste einschätzen, kommt bald Hagel, kommt nochmal Frost, wann sollte ich aussehen? Ich muss das Werkzeug reparieren. Ist jemand krank aus der Familie? Was kann ich tun? Es gibt keine Facharztpraxen in der Nähe. Welche Pflanzen helfen? Habe ich die schon im Garten? Wo finde ich die im Wald? So viele Fragen. Wie erkläre ich meinen lieben Gottes Wort? Wer erklärt mir Gottes Wort? Wie gebe ich das weiter? Macht meine Frau das mit den Kindern richtig? Und wo muss ich mehr aktiv werden? Wo muss ich meine Frau trösten? Wow, vieles davon haben wir heute noch. Manches haben wir aufgegeben. Aufgrund unseres Lebensstils. Aber wir sehen, Männer mussten breit aufgestellt sein, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und wir sollten uns auch breit aufstellen. Nie war es so einfach, durch unsere Kommunikations- und Informationssysteme heute diese Informationen zu bekommen. Und nochmal, Gottes Wort hilft uns, das Ganze immer mehr zu sortieren und richtig hinzupacken. Ihr Lieben, lasst uns danach streben. Viertens, der geistliche Mann kennt und tut seine Mission. Fünf Verse nach dem vorangegangenen Text lesen wir in 1. Könige 5, Vers 19. Siehe nun, gedenke ich dem Namen des Herrn, meines Gottes, sagt Salomo, ein Haus zu bauen, so wie der Herr zu meinem Vater David geredet hat, indem er sprach, dein Sohn, den ich an deiner Stelle auf den Thron setzen werde, der soll meinem Namen ein Haus bauen. Diesen großen Auftrag, den Salomo mit für seinen Dienst bekommen hat, der schon lange angekündigt war, er weiß darum, er erinnert sich darum, er ignoriert ihn nicht. Er könnte jetzt da sein schönes Königsleben fortführen, sich daran erfreuen, dass alle nach seiner Weisheit gieren, seinen Stolz schön hochzüchten. Nein, aber er kennt, es gibt einen Auftrag Gottes über mein Leben. Gott hat ihn weise gemacht. Und er nimmt ihn an. In 1. Könige 6, Vers 14 lesen wir dann, so baute Salomo das Haus und vollendete es. Das ist die Zusammenfassung. Zwischendurch erfahren wir, wie er das ganz genau macht. Schritt für Schritt, so wie Gott es ihm vorgibt. Er kennt und tut seine Mission. Er drückt sich nicht herum. Er relativiert sie nicht. Er redet sie sich nicht bequem. Er wartet nicht, bis er ermahnt wird. Nein, er ist hier wirklich vorbildlich noch. Das müssen wir erkennen, was ist unser Auftrag? Nein, wir sollen keinen Tempel bauen. Und ein kleiner Tipp, auch wenn wir mal irgendwann ein Bethaus bauen sollten. Ups, was habe ich gesagt? Ein Bethaus? Ein Gemeindehaus? Dann bauen wir eben keinen Tempel. Deshalb würden wir auch ein Bethaus nicht sagen. Nein, das ist nicht unsere einfache Mission. Können wir sagen, mach's wie Salomo. Salomo soll einen Tempel bauen, dann soll ich bestimmt auch einen Tempel bauen. Nein, nein, wir sollen die Prinzipien herkennen. Was ist der allgemeine Auftrag für uns Männer? Einige kurze Stationen, nur nochmal zur Erinnerung. Wir sollen die Hauptverantwortungsträger in Ehe und Familie sein, und zwar in Gottes Sinne. In Gottes Sinne. Wir sollen an Gottes Stelle dort die Hauptverantwortung tragen. Nicht irgendwie selbstherrlich als irgendwelche Paschas, nein, sondern so wie Gott es auch tut. Einerseits klar vorangehend, ja, aber liebevoll, mitfühlend, verständnisvoll und trotzdem konsequent und in dieser Weisheit, die Gott uns schenkt. Was gehört noch zu unserem allgemeinen Auftrag? Wir sollen Gemeinde bauen. Wir sollen Brüdern dienen. Wir sollen lehren. Galater 6, Vers 10 kennen wir. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Aber besonders an den Hausgenossen des Glaubens. Also an unseren Geschwistern. Das ist ein ganz besonderer Auftrag. Gott sagt, ich stelle euch zusammen. Aus unbekannten Menschen mache ich Verwandte. Und schon hier auf Erden tragt Verantwortung für diese neuen Verwandten. Passt auf die auf, habt die lieb. Wenn ihr die neu kennenlernt, seid ihr vielleicht nicht automatisch Freunde. Auch das gehört mit dazu. Aber lernt einander lieb zu haben und zu gucken, was braucht der andere. 2. Timotheus 4, Vers 2, dieser ganz bekannte Vers, der auch zuerst den Männern gilt. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Das gilt auch für die Familie und es gilt für die Gemeinde. Das heißt nicht, dass jeder auf die Kanzel muss, das wissen wir. Aber tu es in deinem Dienst, wo Gott dich hinstellt. Gib sein Wort weiter. Den Auftrag haben alle Christen. Und den haben wir Männer, da dürfen wir uns nicht vordrücken. Und wir sollen das Evangelium ausbreiten nach dem Missionsbefehl Lukas 24, 47. In seinem Namen soll Buß und Vergebung der Sünden verkündigt werden, unter allen Völkern beginnt in Jerusalem. Und nein, das kannst du auch nicht an die Missionare delegieren, sondern das machen ja die Fachkräfte, wie mit der Seelsorge. Da haben wir das Missverständnis auch geklärt. Sag nicht, naja, wir haben ja einen Seelsorger in der Gemeinde. Also schicken wir die alle dahin. Ich brauche mich nicht drum kümmern, ist nicht meins. Doch, es ist deine Aufgabe, die Seelsorge. Und die Mission, es ist deine Aufgabe. Vor deiner Haustür, in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeitsstelle, in deinem Freundeskreis. Was bedeutet das? Erklär den Menschen Gottes Wahrheit. Das bedeutet das. Nicht jemand bedrängen, nicht jemand belatschern, nicht jemand übers Ohr hauen, sondern sag ihm diese Wahrheit, bezeuge diese Wahrheit und bete. Das bedeutet das. Das Evangelium ausbreiten. Und noch ein wichtiger Punkt, den wir Männer leider oft aus dem Blick verlieren. Das, was wir unter anderem in 1. Thessaloniker 4, Vers 9 hören. Da heißt es, über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid ja selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Und dann heißt es, und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen, mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen, die außerhalb der Gemeinde sind und niemand nötig habt. Frei und unabhängig von der Welt sein. Versucht so wenig wie möglich Abhängigkeiten in der Welt zu haben, liebe Brüder. Das ist gut für euch und für eure Lieben. Weil unsere Umwelt in eine entgegengesetzte Richtung läuft. Und wenn wir Abhängigkeiten dort haben, und jeder von uns hat die sicher, dann ist das ein Problem für unsere Entscheidung. Ich will konsequent sein, aber, was hält mich ab davon? Und wo wir Möglichkeit haben, macht uns Gottes Wort immer wieder klar. Und das ist besonders in der Hand von uns Männern. Macht euch frei von den weltlichen Abhängigkeiten, die nicht mehr sein müssen. Ja, und dann musst du dich fragen, was ist der spezielle Auftrag für dich, den Gott hat? Kenne deine Mission und tu sie auch. Was ist mit deinem Beruf als Berufung? Bist du schon in deinem Berufungsberuf angekommen? Oder stehst du vor einer Ausbildungsentscheidung? Oder hast du festgestellt, ich habe so viele Jahre lang nur einen Job gemacht, eine Geldbeschaffungsmaßnahme gemacht, aber ich muss anfangen, meine Berufung zu finden, die Gott mir gibt. Die Lohnarbeit, die wir machen, sollte die Berufung sein, für die Gott uns vorbereitet in diesem Bereich. Kannst du mit deiner Tätigkeit Gott dienen, Gott verherrlichen? Und wenn du sagst, nee, das nur ganz stark konstruiert, kann ich das behaupten. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nicht. Dann hab den Mut zu prüfen, wo Gott dich tatsächlich haben will. Dein spezieller Auftrag bedeutet auch, wo ist das Missionsfeld, wo Gott dich haben will? Wo er dir besonders die Türen aufmacht, wo er dir besondere Möglichkeiten gibt. Wo er dir besonders gute Ebene mit deinen Mitmenschen gibt, wo du ein tolles Zeugnis sein kannst. Ja, und die Frage ist einfach, was ist Gottes Wille? Was sind deine Gaben? Und wo wirst du gebraucht? Wo herrscht Mangel? Wo herrscht Leid? Wo herrscht Not oder wo herrscht Bedarf? Und Gott stattet dich aus und du könntest etwas tun. Dann frag ganz aktiv nach, ist das der Ort? Habe ich das richtig verstanden, Herr? Ich will meine Mission kennen und ich will die tun als geistlicher Mann. Wir kommen zu unserem letzten Punkt, denn Salomo ist nicht nur ein gutes Beispiel, sondern auch ein schlechtes Beispiel. Nämlich das Ende seines Lebens, das ist ein sehr schlechtes Beispiel, aber davon sollen wir positiv lernen. Wie wir den Kindern eben gesagt haben, wir werden Fehler machen, aber wir sollten nicht die gleichen Fehler machen. Erste Könige 11, Vers 1. Aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen, neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische, hethitische, aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss euer Herz zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Ihr Lieben, der geistliche Mann kennt seine offene Flanke. Das kannte Salomo leider nicht, trotz aller Weisheit. Da war leider Ende der Weisheit, wenn es um die Frauen ging. Nein, eine Frau reichte ihm nicht, auch zwei Frauen nicht, er brauchte 1000. Ich finde das schwer nachzuvollziehen. Denn 1000 Frauen stelle ich mir unglaublich stressig vor. Eine Frau ist so wunderbar, aber 1000 Frauen, ich weiß gar nicht, was er daran genießen konnte. Aber ist es auch nicht entscheidend, denn es war ja seine offene Flanke. Und diese Frauen taten genau das, wovor Gott gewarnt hatte. Er überließ ihnen letztlich im falschen Sinn Leitung, und zwar in eine ganz falsche Richtung. Sie hatten einen Hintergrund, wo Gott gesagt hatte, hier nicht, tut euch nicht zusammen, denn du ziehst sie nicht raus aus ihren falschen Wegen, sondern zieh dich runter in ihre falschen Wege. Und genau das passiert auch. So wie Gott gewarnt hat, passiert es auch. Und Salomos Weisheit hat ihn davon nicht bewahrt. Und er baut an Gottes Heiligtum, gleich um die Ecke, baut er die Götzenaltäre und Tempel für seine Frauen, um ihnen zu gefallen. Wie dramatisch. Und du sagst, naja gut, 1000 Frauen ist jetzt nicht mein Problem. Aber du musst dich fragen, was ist dein Fallstrick? 1. Korinther 10. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Prüf dich selbst. Ich hoffe, du kennst dich schon ein bisschen. Ich hoffe, du hast liebe Menschen um dich herum, die dir helfen, dich kritisch selbst zu hinterfragen. Dann musst du fragen, was ist denn jetzt mein Fallstrick? Ist es meine Faulheit, meine Bequemlichkeit, dieser Adam-Modus? Ne, so auf der Eden-Couch sitzen bleiben und zugucken, wie die Katastrophe da abläuft und dann hinterher dackeln. Meine Faulheit, ich bin zu müde nach der Arbeit, die wichtigen Dinge anzugehen, die ich entscheiden müsste, die ich klären müsste. Es ist meine Faulheit. Sind es meine materiellen Götzen? Also all die Dinge, auf die ich falsche Hoffnung setze. Mein Haus, mein Auto, mein was auch immer, was an die Stelle von Gott gesetzt wird von mir. Ist es, wie bei Salomo, letztlich Unzucht, also ein schlechter Umgang mit Sexualität? Ist es meine Harmoniesucht, dass ich Angst habe, vor Konflikten schwierige Themen anzuschneiden, weil ich nicht will, dass es so ungemütlich wird? Ich will doch meine Ruhe haben, wenn ich nach Hause komme. Ist es meine Harmoniesucht? Ich will immer nur Kuschelzone haben. Und deshalb spreche ich weder mit meiner Frau klare Worte, noch mit meinen Kindern und auch mit sonst niemand, der mir anbefohlen ist. Ist es mein Selbstmitleid, dass ich ja überhaupt gar nichts kann und überhaupt nichts tauge und überhaupt nichts wert bin? Das ist das Gleiche wie Hochmut, nur von anderen Seite angeschaut. Und deshalb kann ich auch gar nichts tun. Gott sagt, hey, du hast trotzdem die Verantwortung. Ist das vielleicht mein Fallstrick? Ist es meine Selbstherrlichkeit, dass ich überhaupt gar keine Fehler habe? Und wie wagt ihr es, mich zu kritisieren und zu hinterfragen? Ist das mein Fallstrick? Meine Weichlichkeit, dass ich so ganz schrecklich sensibel bin. Und wenn jemand mich schief von der Seite anguckt, passt gut mit der Harmoniesucht vielleicht, dass ich sofort zitter und mich 3 Tage unter der Bettdecke verkriechen muss. Sei stark und sei ein Mann! Es ist meine Feigheit. Und jetzt können wir diese Liste noch lange fortführen. Das musst du dich fragen. Das heißt nicht, dass hier nie was passieren kann in dem Bereich. Aber hab ihn im Blick. Lass uns aus Salomos großem Fehler, der so krasse Folgen hatte, für ganz Israel, für die ganze Zukunft, lass uns das im Blick haben. Denn auch unsere großen Fehler haben Folgen für die Lieben, die uns anvertraut sind, für unseren Verantwortungsbereich. Wie muss ich mit dieser Gefahr umgehen? Wie werde ich reifer in dieser Sache? Wer kann mir helfen? Lieber Bruder, das kann ich dir nicht allgemein beantworten, aber geh bitte dieser Frage nach. Lass uns einmal anschauen, dieses Bild des geistlichen Mannes, was wir in Salomos Leben erkennen können, in diesen einigen Schlaglichtern. Sei stark und sei ein Mann, sei männlich, im Sinne, wie die Bibel es definiert. Als geistlicher Mann strebe nach echter Weisheit, die Gott nur schenken kann. Und diese Weisheit von Gott, die hilft mir, das große Ganze im Blick zu haben. Und nicht einfach ein Fachidiot zu werden oder zu bleiben. Als geistlicher Mann muss ich meine Mission kennen, meinen Auftrag angehen. Und auch wenn ich feststelle, das habe ich die letzten Jahre total vernachlässigt. Lieber Bruder, dann ist heute der Tag, wo du damit anfangen solltest. Das, was du weißt vielleicht noch nicht alles. Ich weiß auch noch nicht alles, was Gott noch alles vorhat in meinem Leben. Aber das, was wir wissen, das müssen wir angehen, das musst du angehen, das muss ich angehen. Und wir müssen unsere Baustellen, unsere offenen Flanken kennen, ihr Lieben. Und da müssen wir schonungslos mit uns selber sein, da müssen wir ehrlich und realistisch sein und da müssen wir uns kritische Stimmen geradezu ranholen, weil all die Schmeichler helfen uns da nicht weiter. Liebe Brüder, seid in dieser Zeit bewusst biblische Männer. Seid ein Gegenentwurf zu diesen weichlichen, wischiwaschi-Männern, die passiv in der Ecke stehen, die sich mehr schminken als ihre Frauen, wehleidiger sind als ihre kleinen Kinder. Seid ein Gegenentwurf dazu. Nein, seid nicht einfach die harten Macker, die über nichts reden und keinen an sich ranlassen. Das ist einfach nur ein schlechtes Hollywood-Klischee. Seid starke Männer im Sinne von Gottes Wort. Ganz viel Kraft dazu und seid ein Segen füreinander. Wir brauchen einander. Abende wie gestern bei unserem Männerabend, wo wir Zeit miteinander haben. Mit einem schönen Feuer, mit etwas Gutem zu essen, aber vor allem mit Gemeinschaft, mit ernsten Themen, aber auch mit viel Freude miteinander. Das brauchen wir für den Schliff. Ein Mann schärft den anderen, sagt uns das Buch der Sprüche. Das brauchen wir. Herr Jesus, und danke, dass du es schenkst. Danke, dass du auch hier in der Gemeinde so starke Gemeinschaft der Männer schenkst und schenk das auch in Zukunft. Und rüste du die Jungs zu, die Männer von morgen, dass sie einen guten Weg wählen, dass sie dir treu werden, dass sie dich lieb haben, dass sie widerstehen den Versuchungen unserer Zeit, dass sie sich nicht anpassen an einen falschen Strom, dass sie Verantwortungsträger sind, die dich ehren wollen. Herr, bitte bereite solche Männer aus ihnen und hilf uns, dass wir dazu etwas beitragen dürfen. Amen.